Also jetzt mit den 30ern mittendrin würde ich sagen, also die 20er waren cool und lustig und frei und ich war jeden Tag gefühlt auf einem anderen Festival irgendwie. Aber die 30er haben schon mehr Substanz. So in dem Sinne auch Weiterentwicklung, Dinge erkennen, verstehen, sich selber verstehen oder einmal sich selber korrigieren lernen. Sonst hat man immer sehr viele Fehler im Außen gesucht und irgendwie denkt man dann, ja, was war jetzt da eigentlich mein, was habe ich dazu beigetragen?
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Heute sprechen wir über eine Frage, die erstaunlich viele bewegt. Was ist eigentlich besser mit 30 plus als mit 20 plus? Wir haben unsere Lauschis gefragt und die Antworten sind überraschend einheitlich gewesen. Es geht um Selbstbewusstsein, Grenzen setzen, finanzielle Unabhängigkeit, weniger Druck und ein ganz neues Verhältnis zu sich selber. Warum fühlen sich so viele Frauen in ihren 30ern stabiler, freier und mehr bei sich angekommen? Und was verändert sich wirklich? Sind es die Lebensumstände oder einfach die Perspektive? In dieser Folge nehmen wir euch mit durch die größten Erkenntnisse von unseren Lauschis und teilen dabei auch natürlich wie immer unsere eigenen Erfahrungen als Mitte-30-Jährigen. Also, ihr könnt es natürlich jederzeit auch schreiben, wenn ihr andere Themenwünsche habt, unter
couchgeflüster.vienna.
Also, eines der hauptgenannten Punkte war Selbstbewusstsein und Selbstwert. Also da haben ganz viele geschrieben, ich weiß endlich, wer ich bin und irgendwie so das klare Gefühl von den eigenen Bedürfnissen wurde so oft genannt und ich kann es so gut nachvollziehen. Mhm. Ich habe irgendwie für mich da den Satz rausgeschrieben, in den 20ern suchst du dich, in den 30ern stehst du dann zu dir.
Ja, stimmt.
Wie war das bei dir?
Auch so, auf jeden Fall. Ich habe mir nur so viel ausprobiert. Mhm. Finde also vom Style her, über Beziehungen, über Freundschaften, über Persönlichkeitsfacetten irgendwie. Und dann mit 30 versucht man das irgendwie nicht mehr so, sondern man ist einfach. Und das finde ich schon ein sehr befreiendes Gefühl
auch. Ja. Ich finde, was ich voll spannend finde an der ganzen Sache, war irgendwie so, ich habe in den 20ern ganz oft das Gefühl gehabt, ja, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wer ich bin.
Mhm. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Na, ich bin so. Eigentlich bin ich jetzt so. Jetzt bin ich da. Jetzt.
Genau so das. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht so, wait a minute.
Ja, voll.
Aber ich finde, es macht doch mal einen so einen Unterschied, finde ich, für mich so, weil Anfang 30 hat man das Gefühl, ah, jetzt bin ich 30, jetzt habe ich es voll im Griff. Jetzt bin ich über Mitte 30 und denke mir so, ja. Ich hatte es schon im Griff, aber jetzt habe ich so auch nochmal noch einen anderen.
Mal mehr.
Es ist so viel mehr Ruhe da.
Mhm.
Also für mich ist das eigentlich einer der größeren Punkte, die Ruhe.
Ja, voll. Bei mir definitiv.
Ja.
Dass man nicht immer wegen jedem Wahnsinn gleich das ärgste Drama vom Zaun bricht. Mhm. Finde ich sehr, ja. Gemütlich.
Ja.
Drama laugt schon aus. Das wird einem dann irgendwie mit ein bisschen Abstand erst bewusst, finde ich.
Ja. Es ist auch so polarisierend, die 20er irgendwie. Man ist so, wie du vorhin auch gesagt hast, wer bin ich so, da, man ist mal der, mal das und man steht auch für sich selber so oft im Konflikt, wer man ist und man verurteilt so oft das, was man vor 5 Minuten war und man ist so tschatschi und man will aber gleichzeitig so viel mehr. Ich finde nämlich, dass 20-Jährige mit sich viel härter ins Gericht gehen als 30-Jährige.
Ja, das glaube ich schon auch, ja.
Also zumindest habe ich das so beobachtet, auch jetzt, wenn ich meine, sag ich jetzt mal, die meisten meiner Freunde sind so von 25 bis halt, ja, älter, aber so die so in den 25 bis 30 sind, die sind so sehr oft am Struggle mit so, dass die einfach so viel wollen. Und ich denke mir immer so, chill.
Chill doch mal. Ja, weil man irgendwie das Gefühl hat, man muss heute am besten schon alles erreicht haben irgendwie.
Ich finde, das ist stärker, das Gefühl, als es vor 10 Jahren war.
Glaubst du?
Ja. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Druck, der jetzt ist, und ich glaube, der ist vor allem durch diese Schnelllebigkeit von Social Media noch mal größer ist.
Das kann schon sein, ja, voll.
Also zumindest, das ist jetzt nur mein persönliches Empfinden, da steht keine Studie oder Statistik gerade dahinter, die ich im Petto habe, sondern wirklich so, das, was ich beobachte, ist halt da vor allem durch diese TikTok-Sache, und die ist ja erst so die letzten 6 Jahre in Österreich so groß geworden, habe ich das Gefühl, dass viel mehr junge Menschen ein sozusagen dieses Ideale, die die Gesellschaft oft vorgibt, viel schneller glauben, sie müssen das erledigt haben. Das ganz schnell studieren, ganz schnell einen super Job haben. Und ich meine, ich verstehe auch die Perspektive, warum. Aber auch dieses, sich da noch gar nicht so gefunden zu haben und dann aber strugglen, wenn sie älter werden, so hey, wie wechsle ich vielleicht diesen Weg, den ich gegangen bin? Und ich meine, ich habe letztens so ein Reel auch dazu gesehen, wo jemand eben darüber geredet hat. Er hat sich dadurch, also es war ein Mann, der darüber gesprochen hat, dass ich so gestresst auch so mit Haus kaufen und das ist etwas Illusorisches. Und er hat dann anscheinend, das weiß ich nicht, woher er die Quelle hat, aber herausgefunden, dass die meisten Menschen ja ihr erstes Haus in unserer heutigen Zeit erst mit über 36, 38 überhaupt, also Eigenheim kaufen. Und dann denke ich mir, und er hat gemeint, so, ja, und ich bin 23 und habe mich voll schon gestresst damit und so.
Oh, wow.
Ja, und ich meine, es ist halt auch immer so, ja, ich glaube, jemand, der 23 ist, aber schon arbeitet seit 16, hat natürlich eine andere Perspektive als jemand, der bis, sage ich jetzt mal, 25 studiert hat. Aber dieser Stress, der da auf Social Media auch, dieses ständig auf Urlaub fahren, das muss ich mal leisten.
Also das finde ich Wahnsinn. Ja. Ich finde, es war natürlich nur mehr Leerlauf irgendwie in der Zeit, wo wir 20 waren.
Ja.
Dass man einfach einmal, ja, die Ruhe gehabt hat. Ich finde, es war nicht so aufgeregt, es war nicht alles so hyper.
Ich find, es war nicht alles ein Trend.
Es war nicht alles, jeder schaut so trendy aus und es ist irgendwie, also ich weiß nicht, ob es so lustig ist, momentan jung zu sein.
Irgendwie, ich glaube, man kann es sich lustig machen.
Man kann es sich lustig machen, aber ich glaube, so lustiger war es bei uns.
Deswegen schauen sie jetzt auch alle aus, wie wir in der Jugend.
Das stimmt. Und das finde ich irgendwie süß, aber auf der anderen Seite denke ich mal, es ist halt auch echt immer, also vielleicht fällt einem das irgendwie von außen dann auf, wie gleich einfach wirklich immer alle Alterskohorten dann irgendwo auch ausschauen. Das ist ja, sag ich mal, bei den 30-something-Moms ist ja auch irgendwie dieser Einheitslook am Spielplatz. Aber es ist schon spannend, was irgendwie auch Social Media mit unserem Zeitempfinden gemacht hat, mit unserem persönlichen Look, mit dem, wie wir glauben, dass wir Familie leben müssen, mit unseren Beziehungen. Also, und natürlich Social Media sind ja wir alle, weil wir alle stehen ja Dinge ins Internet. Sogar Menschen, die das nicht beruflich machen, stellen auch irgendwie Fotos und Videos und Meilensteine ins Internet. Also das war es ja auch früher. Es war ja irgendwie so ein Zeigen von Meilensteinen und ein persönliches Fotoalbum irgendwie.
Mhm.
Und ich finde, damals war ja das auch schon so das Gefühl, okay, die heiratet, die hat ein Baby kriegt, der geht auf Weltreise. Man hat ja schon damals auch so ein bisschen FOMO gehabt, aber ich glaube, es ist jetzt nur mal mehr. Weil einfach die Fülle an, also eine Fülle an Wohlstand gezeigt wird, die meistens einfach auch nicht zutrifft.
Mhm.
Dann auch also Orte gezeigt werden von der ganzen Welt, wo man irgendwie denkt, ja, das will ich auch noch gern sehen oder das möchte ich auch noch gern machen. Aber
ich habe da einen kleinen, also da rage ich jetzt kurz, einen kleinen Hate. Und zwar gibt es so mehrere Accounts, die ständig so, das ist der Jam, also irgendwie so das Special Location, die kennt keiner. Und dann irgendwelche Sachen vermeintlich verraten der Community. Und ich denke mir nur so, und das Bitch, was ich jetzt hier sage, ist für beide Geschlechter gerichtet, Bitch, please, shut the fuck up. Weil ich mir echt denke, hört's auf, irgendwelche Geheimspots an die Menschheit zu verraten.
Na, finde ich, kann man aufhören, ja.
Ja, weil vor allem den Geheimspot, den ich da gesehen habe, das ist nämlich die Kantine von einem Theater gewesen. Und da habe ich mir echt gedacht so, da arbeiten Leute, ja, das ist ein schöner Ort, Dings, aber es ist kein Touristen-Hotspot. Sorry to say.
Ja, irgendwie glaube ich.
Das nervt mich ja manchmal so ab bei Social Media.
Ich habe das schon bei Emily in Paris dann geil gefunden, wie irgendwie so diese Kaschmir-Dynastie vom Marcello. Wie da irgendwie das ganze Dorf dann so war, what the fuck, Emily, hör mal auf mit deinem Instagram-Scheiß. Ich denke, das ist eine gute Entwicklung, dass man auch das mal so negativ ein bisschen unter die Lupe nimmt, weil jeden besonderen Ort sofort irgendwie instataglich zu inszenieren, ist halt einfach auch scheiße. Und die Leute wollen oft eine Anonymität. Ja, vor allem die Leute dort. Ja.
Die Kantine, das ist das, Kantine ist für Leute, die dort arbeiten, gedacht.
Ja.
Nicht für irgendwelche Touristen.
Oh Gott.
Das hat mich so aufgeregt, ich habe da Gott sei Dank nichts gesagt. Also ich war kurz vor meinem ersten Hate-Kommentar.
Ah, es ist irgendwie, Social Media ist so ein schräger Ort und es sind einfach so viele Inhalte. Ich denke mir das ja selber auch immer, wir verdienen ja auch Geld damit. Aber es ist trotzdem irgendwie, ich denke mir auch oft, ich weiß gar nicht, Kann man überhaupt nur was Gutes beitragen zu Social Media? Manchmal wahrscheinlich schon. Und dann denke ich mir wieder, also so Reise und so Sachen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt, sollte jetzt echt mal over sein. Oder wenn dann irgendwie diese wunderschönen Traumstrände da irgendwie vermüllt von Massen irgendwie zerstampft werden. Und ich glaube, das Einzige, was wirklich hilft gegen sowas, sind Regelungen, dass man einfach sagt, das darf keiner mehr hin. Machen sie ja in Thailand teilweise bei den Stränden. Also das finde ich eh super.
Ja,
oder Indonesien.
Österreich hat eine der besten Werbekampagnen dazu gestartet. Und zwar geht es darum, dass die das nicht verraten haben, diese Orte. Das ist, ich habe da nur so ein Video gesehen, wo das eben gepriesen worden ist, dass das der beste Marketing Strategie ist. Es spielt in dem Video ein Bekannter mit, da wo ich weiß, dass er auch eine Werbeagentur oder Teil einer Werbeagentur ist, wo ich mir gedacht habe, mit dem muss ich mich mal wieder zusammenquatschen, weil ich glaube, das ist seine Idee gewesen, wo sie eben das blurren, also dass du es eben nicht siehst, wo das ist und dadurch aber eine ganz neue Stimmung für das Land sich entwickelt, dass es eben nicht um das, um einzelne Spots geht, sondern halt den kulturellen Schatz auch zu schützen, den man hat.
Ja, voll.
Land.
Und ich glaube, dass das auch wichtiger wird wieder. Überhaupt die Heritage und so. Auch, dass man sich mit dem Thema mal so ein bisschen auseinandersetzt. Auch, wo man selber herkommt. Ich habe jetzt einmal so drüber nachgedacht, ob ich eigentlich viel über die österreichische Geschichte weiß. Und ich bin leider nicht so bewandert. Nein. Das ist auch zum Beispiel was ich mir eigentlich jetzt in den 30ern voll vorgenommen hätte, dass ich mal so mein Geschichtswissen so ein bisschen auf Vordermann bringe oder überhaupt Wissen. Irgendwie bin ich so in den letzten Jahren durch Kindererziehungsthemen und irgendwie nur im Alltag funktionieren und ein Projekt businessmäßig abschließen und so, habe ich das Gefühl, ich bin intellektuell voll verwahrlost mittlerweile.
Wirklich?
Ja, schon. Ich habe es echt nicht mehr geschafft, auch regelmäßig
aber
zu lesen.
Aber du liest doch sau viel.
Ja, sau viel auch nicht. Also ich früher
aber
sicher,
im Vergleich zu mir zum Beispiel liest du viel mehr.
Ich habe, glaube ich, früher echt so mindestens ein Buch die Woche geschafft. Und das schaffe ich bei weitem nicht mehr. Aber ich habe es jetzt wieder, dieses Jahr bin ich gar nicht so schlecht unterwegs, ich habe es mir echt für dieses Jahr wieder vorgenommen. Ich glaube, man muss wirklich nicht nur was für das Äußere immer tun, sondern auch echt was fürs Köpfchen. Und das ist wirklich was, von dem profitiert man am allermeisten. Auch wenn man in seinen 20ern sagt, okay, es ist mir jetzt nicht voll wichtig, dass ich auf das Eigenheim sofort spare oder irgendwie auf die perfekte Designer-Handtasche, von der irgendwie jeder behauptet, dass man es haben muss, sondern ich investiere in meine Ausbildung, ich investiere in Reisen. Ich finde, Reisen hat in dem Sinne schon auch einen Bildungsfaktor, auf jeden Fall, dass man einfach auch sich mal auf eine fremde Kultur einlässt.
Wenn man sich drauf einlässt.
Genau, also nicht jetzt Tourist, sondern Reisen. Und dann
oder auf Bali.
Ja, irgendwie finde ich, es ist einfach wichtig, dass man mal über seinen eigenen Tellerrand blickt und das ist wirklich für junge Menschen genauso wichtig wie für Ältere, aber ich finde in jungen Jahren ist es schon, wenn man sich mal der eigenen Bedeutungslosigkeit also ein bisschen bewusst wird oder checkt, wie wenig andere Menschen klarkommen und ein gutes Leben haben, ist irgendwie auch, finde ich, sehr befreiend, weil man dann irgendwie zurückkommt und sich denkt, okay, mein fucking FOMO, mit dem ich mich irgendwie herumgekämpft habe, ist doch nicht so relevant, wie ich glaubt habe. Und diese Dinge so ein bisschen eine Relation für Probleme auch zu kriegen und auch für, ja, also im Kleinen wie im Großen. Ich glaube, diese Arbeit muss man einfach machen und auch sie wirklich Bücher zur Hand nehmen, zu lesen, sie im echten Leben nur mit Menschen auszutauschen. Das waren halt jetzt auch irgendwie Dinge, die ich mir nur vorgenommen habe für meine 30-something.
Okay, Leonie, es ist offiziell. Ich bin in meiner Sporty-Era angekommen. Ich habe ja gerade mit Pilates angefangen und liebe es. Ich bin so trainingsmotiviert wie noch nie zuvor. Aber bevor ich auf den Reformer gehe, brauche ich einfach einen kleinen Energieschub. Und den snacke ich übrigens gerade.
Oh, zeig mal, was du da hast. Ich muss ja auch ständig was dabei haben. Meine Schwangerschaft weiß, Blutzucker-Cravings, du kennst dich aus. Ich bin snacksüchtig aktuell.
Dann sind die natürlichen Snacks von Seeberger genau das Richtige für dich. Da probier mal.
Danke.
Ich liebe ja die Nusskernmischung vor dem Training. Und gerade mit Walnüssen, die sind ja reich an Omega-3-Fettsäuren. Die habe ich übrigens auch immer in der Schwangerschaft in der Handtasche mit dabei gehabt. Ohne die bin ich nie aus dem Haus gegangen. Super finde ich übrigens auch die Mangostreifen ohne Zuckerzusatz. Die sind ideal, wenn man schnell Energie braucht. Und was viele vielleicht gar nicht zum Schirm haben, Seeberger hat eine riesige Vielfalt. Neben Nüssen gibt es nämlich auch gefriergetrocknete Erdbeeren, die du gerade snackst, Himbeeren, Blaubeeren und richtig gute Nussmusse, also Cashew, Mandelmus, Cashew-Kaffee-Creme oder mein Favorit, die weiße Mandel-Kokoscreme. Die ist perfekt als Frühstückstopping oder als Snack für zwischendurch.
Oh Gott, ja, ich liebe ja die Auswahl von Seeberger. Das ist wirklich mehr als die klassischen Nüsse. Und gerade die Nussmusse sind für mich der absolute Gamechanger gewesen im Alltag. Vor allem eben auch als Frühstückstoppings. Ich liebe es so sehr.
Total. Und was ich auch spannend finde, die haben ja über 180 Jahre Erfahrung und arbeiten direkt mit den Farmern zusammen, setzen also auf langfristige Partnerschaften und verantwortungsvollen Anbau. Und ich finde, das merkt man total an der Qualität. Und die orangenen Packungen erkennt man sowieso sofort.
Klingt einfach nach dem perfekten Snack für aktive Tage. Und ich glaube, du hast bei mir ein neues Craving unlocked hier, weil die schmecken halt richtig, richtig lecker.
Absolut. Und für alle, die jetzt auch Lust bekommen haben, im Seeberger Onlineshop findet ihr alles von Nüssen über Trockenfrüchte bis zu den Mousen. Und mit unserem Code COUCHGEFLUISTER bekommt ihr 20% Rabatt in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.
Perfekt. Du hast mir jetzt ein paar Sachen genannt, die ich definitiv auf mein Frühstück haben will.
Macht es. Schau auf jeden Fall auch mal vorbei unter seeberger.de, seeberger.at oder seeberger-snacks.ch und gönnt euch einen kleinen Energiespender.
Weniger FOMO, mehr Ruhe haben auch super viele Leute genannt in unserer Umfrage.
Wirklich?
Also wirklich so kein FOMO mehr, einfach zu sagen, ich habe keinen Bock, das ging mit 20 einfach bei mir nicht, hat ein Lausche geschrieben. Und ich finde, das betrifft ja nicht nur das Rausgehen, sondern auch diese FOMO von Beziehungen.
Ja, voll.
Also dieses Fear of Missing Out, wenn man einfach das Gefühl hat, okay, man muss eine Beziehung haben, man muss das und das erreicht haben. Ich finde, das durchzieht sich in so vielen Punkten.
Ja, voll.
Und ich habe schon das Gefühl, das war immer schon da. Aber es ist irgendwie, es wird einen doch, weil wir jetzt so trotzdem über Social Media geredet haben, dadurch halt nochmal präsenter dauernd vor die Nase gedrückt. Also ich kann mich erinnern, die Anfangszeit meiner 20er Jahre waren trotzdem ohne Handy gefühlt, weil wir hatten damals noch Facebook. Also wenn ich an meine 20er denke, so jetzt sage ich jetzt mal bis, sage ich mal 26, war es trotzdem die Zeit, wo Facebook noch viel relevanter war. Es waren Blogs relevanter. Und da musstest du dich hinsetzen. Das hast du nicht so am Handy.
Das sind so on the go.
Ja, on the go gemacht. Ich finde, das ist einer der größten Unterschiede, den ich jetzt empfinde vom auch jetzt in den 30ern. Und dass das trotzdem einen auch in den 30ern manchmal einholt, dieses durch eben Social Media, dass man dieses Gefühl hat, aber man kann in den 30ern, finde ich, diesen FOMO mehr widerstehen.
Ja, aber ich glaube, es ist ja trotzdem voll wichtig, sie auch zurückzuerinnern an eine Zeit ohne Handy.
Ja.
Teilweise auch, weil ich denke mal auf, wie oft gehe ich wirklich ohne Handy aus dem Haus? Selten. Und es macht schon was mit einem, wenn man mal so einen Waldspaziergang ohne Handy macht. Und irgendwie, ja, ich glaube schon, die Zeit war unbeschwertere früher. Die Zeit ist wahrscheinlich mit 20 generell oft unbeschwerter wie mit 30. Aber trotzdem finde ich.
Du?
Ja, ich finde schon. Weil man einfach sich nicht so viele Sorgen, also ich habe mir nicht so viele Sorgen über das Weltgeschehen den ganzen Tag gemacht mit 20. Und ich glaube, die Jungen jetzt schon.
Ja. Ich glaube, das ist ja jetzt eher ein Zeitgeschehen, als dass es mit dem Alter. Weil ich habe das Gefühl, dass ich in meinen 30ern relaxter bin.
Was ja, relaxter
so
bin ich schon
im
auch.
Im Sinne von so Sorgen machen.
Na, Sorgen habe ich trotzdem. Aber relaxter in vielerlei Hinsicht, aber Sorgen habe ich trotzdem viele. Aber ich glaube, die Tatsache, dass man einfach ständig ja, vollgeballert wird, auch mit News und tralala, ist halt irgendwie, macht es einfach unlocker. Und ich habe schon den Eindruck, dass es halt junge Menschen, die wahnsinnig viel auch mit dem Handy verbringen. Und ganz ehrlich, ich glaube, diese Zahlen stimmen auch nicht immer, weil, also wenn ich irgendwie am Spielplatz schaue, haben die meisten irgendwas 30-jährigen Erwachsenen ein Handy in der Hand. Also ich glaube nicht, dass die 20-Jährigen so viel mehr Zeit am Handy verbringen wie die 30-Jährigen. Ich glaube, es ist vielleicht sogar ein bisschen mehr, dass die 30-Jährigen mehr am Handy sind. Weil ich finde, ich habe jetzt erst diese ORF, diese Jugendstudie gelesen und auch das Experiment, das gemacht haben, dass die.
Ja, da war ich eingeladen dazu.
Mit der Schulklasse, dass die halt ihre Handys abgeben und alle waren irgendwie so voll erleichtert danach. Das so brauchen wir eigentlich nicht. Es war irgendwie schon angenehm. Da denke ich mir, ja, ich weiß nicht, ja, wir sind jetzt total aufs Handy gekommen wieder, aber ich finde, es ist einfach ein richtiger Unglücksfaktor geworden in unserer heutigen Zeit. Zu viel am Handy sein.
Ich glaube, es ist halt, wie du Handy nutzt.
Ja.
Ich glaube halt dieses Scrollen und sich damit irgendwie versuchen, Dopamin-Kicks zu holen. Ich glaube, das ist halt das Problem. Ich glaube nämlich zum Beispiel, wenn du es halt, wie du es halt nutzen solltest, sozusagen, diese Ausführung so Freunde anzurufen, dir Sachen auszumachen, Freunden zu schreiben, dir Sachen auszumachen mit denen und dann wirklich im echten Leben zu leben. Ich glaube, das ist halt schwierig.
Ich dann nicht sagen, ich komme eine halbe Stunde spät, ich komme doch eine Stunde spät, ich komme morgen.
Ja, also ich glaube halt, das halt einfach ein bisschen da zu schauen. Aber ich glaube zum Beispiel, was mir in den 30ern extremst besser gelungen ist, sagen wir es so, ist dieses Grenzen erkennen und Grenzen setzen. Weil das ist zum Beispiel etwas, was ich in den 20ern, nämlich meine eigenen Grenzen, ich habe sie nicht bewusst übergangen, egal in welcher Form. Und da geht es nicht darum, dass ich jemanden anderen, natürlich wurden auch meine Grenzen verletzt von anderen, aber weil ich meiner Grenzen nicht bewusst war. Und ich finde, das hat sich verändert. Und da diese Stimme zu finden, und das ganz ohne Handy,
ja, voll.
zu erkennen, so, hey, das ist nicht was, ein Weg, den ich gehen möchte, das ist nicht etwas, was mir gefällt, das passt für mich nicht, das fühlt sich nicht richtig an. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich mir schon denke, das war mir früher gar nicht bewusst. Und ich meine es auch nicht mal verurteilend, sondern mit einem wirklich milden Auge draufblickend, dass ich echt nicht erkannt habe, was es war. Und da immer wieder drüber gegangen bin und mich dann gewundert habe, na mein Gott, warum geht's mir so schlecht?
Ja, ich glaube, man hat oft so ein bisschen den Eindruck, wenn ich das öfter mache, dann hört die irgendwie auch ab in den 20ern. Oder es war vielleicht auch nicht so schick, Nein zu sagen, weil einfach viele das selber gemacht haben. Und ich glaube, das betrifft halt irgendwie Trinken, Drogen, Fortgehen, Sex haben mit irgendjemandem. Es hat vielleicht viele Dinge betroffen. Man hat sich da einfach gar nicht so Gedanken gemacht, wie ich das selber finde, weil die Gruppe oder meine Friends haben es ja alle gemacht. Und ich glaube, die Peers, glaube ich, sind schon echt lange ein Riesenthema. Und irgendwann, wenn du dann so Ende 20, Anfang 30 bist, merkst du, okay, meine Freundinnen dürfen auch unterschiedliche Leben leben und wir verstehen uns trotzdem und wir müssen nicht alle derselben Meinung sein, wir müssen nicht alle dasselbe Leben leben. Es ist irgendwie, ich glaube, das ändert sich auch massiv, dass man einfach eigene Entscheidungen treffen kann, ohne das Gefühl zu haben, man braucht die Zustimmung von anderen.
Ja, da kommt ein Punkt, den ich jetzt gleich vorziehen werde von unserer Liste, der genannt worden ist, ist nämlich, ich denke viel, das hat ein Lauscher geschrieben, viel weniger darüber nach, was andere von mir denken. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich einer der größten Shifts, dieses, was denken andere über mich und auch dieser Druck, weil der ist ja auch oft manchmal von der Peer Group, von der man gerade kommt, auch gekommen, gar nicht vielleicht so von der nächst äußeren Distanz, sondern eben von dieser einen Distanz dazwischen.
Ja, ich denke da gerade an mich selber irgendwie. Und ich habe dann schon auch den Eindruck gehabt, dass ich zum Beispiel, ich war jetzt nie so der Fan von Casual Sex und ich war halt schon in einer Freundinnen-Clique, wo das gelegentlich schon mal praktiziert worden ist und die das auch super gefunden haben. Ich glaube, die haben damit selber gar kein Problem gehabt, aber ich wollte das halt für mich selber nicht. Ich wollte es eigentlich immer können. Ich hätte es irgendwie cool gefunden, aber irgendwie war ich so, nein, ich bin nicht der Typ für sowas. Und dann habe ich schon auch oft den Eindruck gehabt, ich bin da so ein bisschen uncool vielleicht, weil ich das nicht so mache. Und weil ich halt dann relativ lange sexlose Phasen gehabt habe. Mhm. Aber das trotzdem, also auch das zu checken, dann mache ich das halt anders und es ist trotzdem voll okay. Das finde ich was, das kommt dann irgendwie später, dass man das auch gar nicht mehr so sie rechtfertigen will oder so. Also ich finde auch dieses Gefühl von, ich rechtfertige mich nicht mehr, das kommt dann auch irgendwann mal mit 30, finde ich. Das ist, mit 20 will man immer nur alles erklären und dass auch irgendwie jeder einen versteht und das nachvollziehen kann und in Wahrheit ist es einfach der Hälfte der Menschen komplett wurscht. Und man verschwendet trotzdem sehr viel Zeit damit, irgendwie anderen immer gefallen zu wollen und ich glaube, das wird schon besser, je älter man wird. Ich glaube, dass das auch nur besser wird, wenn man nur älter wird. Also ich glaube, mit 30 ist da auch noch nicht alles irgendwie gelernt.
Ja, überhaupt nicht. Ich glaube, dass sowieso jedes Jahrzehnt, das man erleben darf, einen eine neue Bereicherung und eine neue Perspektive schenkt. Weil ich glaube, es ist auch ganz spannend mal zu sehen, wenn man zum Beispiel als Frau 65, 70 ist, wie man dann in der Welt auch gesehen wird. Weil zum Beispiel das ist ja auch etwas, dass man als junge Frau oft von sehr vielen Menschen wahrgenommen wird. Also man wird da leider auch oft als Objekt wahrgenommen, sexualisiert sehr stark. Und wenn dieser sexualisierende Charakter von der Gesellschaft, nicht, dass man nicht selber ein sexuelles Wesen sein kann, aber von der Gesellschaft gesehene Sachen wegfallen, sieht man sich vielleicht auch nochmal ganz anders.
Ich glaube, dass das total befreiend ist.
Ich kann es vorstellen, dass es gibt da einen Autor, der darüber, also Psychotherapeut darüber auch geschrieben hat, der hat das die Beauty Midlife Crisis genannt. Weil sozusagen das ein großer Aspekt ist, wenn man sich in seinen 20ern und 30ern nur mit diesem Aspekt der Schönheit befasst hat und seine Lebensinhalte sehr stark darauf, er hat es jetzt für beide Geschlechter zwar genommen, aber auch explizit für Frauen, eben wegen Schönheits-OPs etc. Und man hat keine anderen Inhalte und man wird auf einmal dann trotz der vermeintlichen Vermeidung des Älterwerdens trotzdem weniger gesehen, weil es rücken immer schöne junge Frauen nach sozusagen. Und man wird dann sozusagen von den Männern, die das halt auch ansprechend finden, weniger gesehen. Das führt zu einer Beauty-Midlife-Crisis. Und das fand ich voll interessant, weil ich glaube, es kann zwei Faktoren haben. Diesen einen, diesen befreienden Schlag, den du genannt hast. Ich glaube, das ist vor allem bei vielen, die vielleicht da auch, sage ich jetzt mal, ausbalancierter sind und vielleicht auch andere Themen in ihrem Leben einen Wert gelegt haben. Und dann aber für die Menschen, die vielleicht die Schönheit und das Jungsein und Jung erhalten wollen, ein großer Punkt war, die fallen dann in ein tiefes Loch.
Also ich wollte mal mit 27 mal die Lippen aufspritzen lassen. Und ich wollte mal mit 28, weil da war ich irgendwie so mega dünn mal eine Zeit lang, wollte ich mir mal die Busen aufmotzen lassen. Und ich bin echt froh, dass ich beides nicht gemacht habe, muss ich sagen. Es war wirklich, also bei der Lippe bin ich wirklich schon auf dem Sessel gesessen von der Ärztin. Die hat die Spritze schon gehabt mit dem, was ist da drin, Hyaluron, keine Ahnung. Und dann war ich so, na doch nicht, sorry. Und es war eher Bekannte von mir, also war es nicht so schlimm. Ja. Aber ich war trotzdem so, boah. Und es hat mich nie wieder gereizt, dass ich das mache. Nie wieder.
Ich finde auch, umso älter man da wird, umso mehr erkennt man, dass solche Sachen ja auch extrem trendabhängig sind.
Massiv. Und ich glaube auch, es
auch
war
wenn
eine
man
Zeit
das nicht sagt, auch voll, wenn man immer für
total.
Sich sagt.
Das mache ich nur für mich.
Ja, ja.
Also ich sage ja wirklich, ich will gar nicht mal in Hardcore-Beispiele, wenn man irgendwie Krebserkrankung hat und da irgendwie die Brust
nein.
oder so. Oder auch nach einer Schwangerschaft und am Stillen, whatever. Hey, wirklich.
You do you, aber
immer.
Wir
aber
reden
trotzdem.
Jetzt mal von so
nicht,
so,
nicht, wenn man einmal das Gefühl hat, ich wache eines Morgens auf, hätte gerne ein bisschen vollere Lippen und mach's. Also das ist halt, finde ich, so, ja. Meistens, glaube ich, denkt man diese Dinge dann auch nie zu Ende. Ich kenne wirklich einige Beispiele, wo ich mir denke, bitte hör auf mit dem Hyaluron in deinem Mund. Es schaut einfach blöd aus. Oder es geht nie richtig weg und dann schaut das so komisch körnig aus. Also ich glaube, man sieht dann, oder man will ja auch nur die schönen Beispiele sehen und wie es aussehen könnte etc. Aber dass man halt auch irgendwie sehr geschwollen ist, dass es wehtut, dass es teuer ist, dass es nicht ewig hält, dass man nachadjustieren muss, dass man dann wieder zum Arzt rennen muss, das sieht man ja dann auch nicht in so Phasen. Und ich glaube, da muss man schon Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Wenn mein Leidensdruck jetzt so hoch ist, dass ich sage, ich will das jetzt sofort wirklich machen, ich kann keinen Tag mehr leben ohne das und das schon seit 10 Jahren, okay.
Ja.
Aber wenn ich mir denke, irgendwie schaut Kylie Jenner gerade so aus und deswegen will ich so ausschauen. Also ich frage mich wirklich, wann ist extrem schlechter Geschmack so salonfähig geworden? Es ist wirklich, es ist traurig. Es ist wirklich schlimm. Und ich verstehe es nicht mehr. Es sind wirklich die so ganz tragisch. Ich meine, ich bin halt sehr PMSig und deswegen vielleicht ein bisschen mehr on the offensive side, aber wirklich
aber
von extrem außergewachsene Fingernägel oder extrem rausgewachsene Extensions über so lächerlich große Lippen, das waren früher wirklich, also das ist ja kein Positivbeispiel an Schönheit gewesen, auch früher nicht. Und heute ist das so ein erstrebenswerter Look, wo ich mir denke, die Haare und die Nägel von mir aus, die wachsen wieder nach, bei den Nägeln auch oft wahrscheinlich nicht. Bei den Lippen und alles, was irgendwie so unter Anführungszeichen minimalinvasiv ist, auch das kann echt krasse Langzeitfolgen haben.
Ja.
Und das begreift man oft nicht und gerade als junge Frau leider oft nicht. Und ich bin selber bei sehr viele Ärzte durch meinen journalistischen Beruf und ich habe einfach auch schon mit sehr vielen Ärzten Interviews geführt und ich kann sagen, es gibt eine Handvoll, bei denen ich mich selber operieren lassen würde. Es gibt nicht mehr. Und es gibt in Wien wahnsinnig viele Chirurgen und ästhetische, plastische Chirurgen.
Ich finde es viel schwieriger, wenn diese ganzen OPs immer beworben werden.
Na, vor allem, ich würde nämlich auch sagen, sie klären die oft nicht richtig auf. Und sie tun so, als ob das Busen on the go sind, ebenso. Du nimmst da einmal eine Körbchengröße mehr in der Mittagspause. Na, das ist eine richtig krasse Operation und die kann echt lange heilen. Du musst lange einen Stütz-BH tragen. Es kann schon, also nur für das, dass sie ein bisschen schöner sind, wie sie eh schon sind, würde ich es nicht machen. Wenn ich das Gefühl habe, da ist jetzt wirklich was, das nehme ich auf mich und ich werde da solide beraten und es ist keine Ärztin oder Arzt, der mir da nur irgendwas einreden möchte, sondern der berät mich wirklich fundiert und sagt mir, ah, das sind die Risiken. Finde ich das okay, aber also das, wenn man dann gerade mit jungen Frauen so ein krasses Geschäft machen will und denen jeden Scheiß einreden möchte, da bin ich wirklich, da denke ich mir, wow.
Es gibt da eine Reality-TV-Sternchen, würde ich sie nennen, die hat sich Grübchen machen lassen bei einer Heilpraktikantin und hat danach geraucht und hat sich gewundert, warum sie deswegen im Krankenhaus gelandet ist, so auf die Art, und hat diesen Eingriff ja auch beworben irgendwie. Und ich fand das so krass, weil das war dann ein richtig großes Thema auf Social Media. Und ich habe mir dann auch nur gedacht, so, weil viele von ihren Followern sie ja supporten, ja, du machst das. Aber ich denke mir, man bringt seinen Körper auch durch so Kleinigkeiten einer Gefahr, die vielleicht unnötig ist.
Total.
Und ich finde, das ist halt, was ich zum Beispiel, ich finde es komplett in Ordnung, wenn Menschen gewisse Eingriffe für sich selber tätigen. Was ich ganz schwierig finde, ist dieses online zu sehen, was, also zum Beispiel da auch teilweise BBLs, als so, wie du es vorhin beschrieben hast, Boobs on the go. Ich habe das letztens bei einem Video gesehen, BBL on the go, so auf die Art. Und dann wird gesagt, ja, und das Essen im Krankenhaus ist voll lecker. Also das ist kein Hotel.
Ja, das, man darf halt nicht vergessen, die Leute kriegen halt diese Operationen meistens bezahlt für das, dass sie halt Werbung dafür machen. Und das ist halt, finde ich, schwierig, erstens mal. Und es ist einfach auch, ja, es verschweigt einfach auch wahnsinnig viele Risiken. Und ich glaube, also viele Mädels glauben heute, halt, es ist jetzt normal, so auszusehen. Aber es ist einfach nicht normal. Die wenigsten Menschen schauen wirklich so aus mit solchen Lippen.
Vor allem, man darf nicht vergessen, man schaut immer, also die Menschen werden schon immer gleich aus. Also wenn du zum Beispiel, du weißt ja, ich hatte meine 90s-Phase vor kurzem, wo ich mir diese ganzen 90er-Filme reingehauen habe. Und da waren so viele unterschiedliche Schönheitsideale zu sehen, so unterschiedliche Frauentypen, ganz unterschiedliche Kleidungsstile auch. Es war sehr viel individueller.
Ja.
Und das Gleiche, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang noch eigentlich sagen. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge gesagt. Ich war jetzt auf einem Event und ich schwöre dir, es war jede Frau, jedes Mädchen gleich. Es war alle eine einheitliche Ästhetik. Und wenn ich als meine Influencer, ich meine, ich mache das jetzt schon seit 2015 als Selbstständige, ich bin in der Szene seit 2005 unterwegs. Ich habe mit Facehunter zusammengearbeitet. Wer den noch kennt, der sollte anfangen, sozusagen die Pride Aging Creme aufzutragen, weil wir kennen wirklich nur noch meine Millennials, glaube ich. Aber nein, da war, finde ich halt so, habe schon vieles gesehen und es war trotzdem bis zu diesem Punkt, waren immer individuelle Schönheitstypen, Schönheitsklamotten mehr vorhanden. Es ist momentan ein extremer Einheitsbrei. Und das sieht man, finde ich, in diesen Schönheits-OPs auch, dass die alle sehr, also eine Freundin von mir hat bei einer Schönheitschirurgin, einer sehr berühmten Schönheitschirurgin, aber halt, die halt bekannt für Botox und Co. ist, gearbeitet. Und sie hat gesagt, es gibt ein Face. Mhm. Du gehst rein und du bekommst dieses Face. Und ich meine, das ist doch verrückt.
Es ist voll arg.
Also das ist doch verrückt. Ich denke mir dann so, das ist ja eh, irgendwo denke ich mir, es ist doch irgendwie verrückt, dass man nicht sich selber so, ich finde einzelne Sachen ja, aber irgendwie, es ist irgendwie verrückt. Ich finde es verrückt.
Also am Lippen aufspritzen kann ich wirklich gar nichts erkennen, was so irgendwie ästhetisch sein soll. Außer wenn ich irgendwann mal älter bin und das Volumen wirklich so weit weg ist, dass ich mir denke, ich hätte da gern wieder, aber da, ich weiß es nicht. Also es ist irgendwie, ich finde, das ist was einfach durch so krasse Social-Media-Phänomene einfach so normalisiert worden ist.
Ja, und das habe ich in den 90er-Filmen so nett gefunden. Da waren so Frauen, die halt so wie ich eine schmale Oberlippe haben, die normale, also zum Beispiel auch normale Gesichtsimpressionen, also diese Impressions sind einfach nicht mehr da. Da ist die Stirn immer zu Tode, also nicht einmal zu Tode, sondern es ist einfach gebotox, du siehst einfach weniger Mimik.
Mhm.
Und das finde ich irgendwo, fand ich das in den 90er-Filmen, so für mich beruhigend, weil ich mich ja wiedererkannt habe wieder. Und ich glaube, das ist halt auch ein Faktor, den man nicht vergessen darf, wenn man dann ein junger Mensch ist, der sich einfach nirgends wiederfindet.
Ja, voll.
Dann willst du natürlich irgendwo dazugehören und irgendwo machst du dann mit.
Ja, also ich glaube, diese Hürde, das zu machen, die ist auf jeden Fall, wenn du auf Social Media bist, sehr viel niedriger. Und dass man dann glaubt, alle schauen so aus irgendwie und deswegen muss ich jetzt auch, wie gesagt, ich bin ja selber nicht davor gefeit, ich bin auch da mit der Ende 20, habe ich mir auch gedacht, ich mache das jetzt.
Aber da war damals auch dieser Trend so stark. Ich kann mich daran erinnern, da sind alle hingelaufen.
Und auch weil du sagst, die Influencer-Events und weil du auch schon so lange in der Branche bist, ich bin ja auch schon lange in dieser Branche und teilweise sehe ich wirklich Leute und ich erkenne sie nicht mehr. Mhm. Und da gibt es wirklich einige, wo ich oft zwei, dreimal hinschauen muss und man denken muss, ist das nur die? Mhm. Ist das wer anderer? Jetzt ohne das zu bashen zu wollen, ich weiß eh, woher das kommt und dass das einfach auch irgendwie, gerade irgendwie, wenn man mit seinem Gesicht auch Geld verdient, ist das auch Thema. Ich verstehe das voll und ich mache auch selber einmal im Jahr Botox. Ich bin selber nicht davor gefeit, dass ich sage, ich will gewisse Dinge erhalten oder whatever. Aber ich bin einfach schon wesentlich kritischer bei sowas und ich mache auch nicht mehr alles irgendwie mit und denke mir, das brauche ich noch und die Behandlung brauche ich noch und die Behandlung. Also ich finde, man kann sich ja irgendwie raussuchen, was würde es denn für mich machen? Also für mich war einfach mein Zornesfalt immer so ein Thema, das mich immer gestört hat und das mache ich. Und das ist einmal im Jahr und das ist, was dazu stehe. Ich finde das auch, also ich weiß ja, dass das natürlich, ich sage mir die Risiken bewusst. Ich würde auch zum Beispiel niemals Hyaluron mir da reinspritzen lassen, das ist mir zu gefährlich. Deswegen habe ich gesagt, ich fange einfach einmal im Jahr mit Botox an und schaue, dass die gar nicht so tief wird. Aber ich habe mich da beraten lassen und dann, ich finde das auch toll, wenn man da einfach auch ein Team hat, einen Arzt oder eine Ärztin, der man vertraut und die da auch ehrlich sagt, hey, das brauchst du nicht, mit den Lippen lass das. Mhm. Und weil ich glaube, man sieht das oft selber nicht. Und wenn man halt das Gefühl hat, meine Freundin hat das und die andere Freundin hat das und das. Und wie gesagt, das ist ja nicht nur das Gesicht, das sind ja Nägel, Haare, Outfits. Und ich weiß, manchmal macht das auch irgendwie Spaß, ein Girly Girl zu sein. Und sie da irgendwie richtig reinzuhauen und mal die künstlichen Nägel auszuprobieren und so. Aber ich denke mir, alles, was, also man darf auch nicht vergessen, diese Dinge sind teuer. Und ich finde es halt auch immer spannend, dass man, mich eingeschlossen, dass man halt dann immer sagt, ich habe kein Geld. Und ich kann mir nichts auf die Seite legen für später und so. Und gleichzeitig gibt man halt sehr viel Summen für das alles aus.
Und du sagst einen Punkt, der öfter genannt worden ist, auch in unserer wunderbaren 10-Punkte-Liste, nämlich die Finanzen. Und zwar, das war das zweithäufigst genannte Thema.
Ja,
und zwar mehr Geld, besseres Gehalt, finanzielle Stabilität, ein bewussterer Umgang mit Geld und dadurch resultierend mehr Freiheiten. Und ich fand das interessant, weil ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass dadurch, dass diese ganzen Sachen so viel Geld kosten, man auch mal, also für mich zum Beispiel, ich habe ja früher künstliche Nägel gehabt, ich habe die vor ein bisschen mehr als einem Jahr, ich weiß gar nicht mal, wann habe ich aufgehört, 2025, so in dem Dreh, Anfang 2025 habe ich damit aufgehört, weil ich mir gedacht habe, ich sitze dort jedes Monat, alle 3 bis 4 Wochen sitze ich dort, mache mir die Nägel, es kostet, damals hat es um die 50 Euro gekostet, circa Pi mal Daumen. Ich habe es geliebt, weil ich die Person mochte, wo ich es machen habe lassen. Es war eine Freundin von mir oder eine gute Bekannte, besser gesagt. Und ich mochte das. Aber es hat mir immer 2 Stunden meinen Monat gekostet, die ich teilweise halt auch nicht hatte, weil ihr werdet es nicht glauben. Aber dieser Podcast auch sehr aufwendig ist von der Zeit. Also es war dann oft auch so zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, so eigentlich müsste ich jetzt noch die neue Podcast-Folge vorbereiten. Eigentlich muss ich das noch machen. Eigentlich wollte ich noch meine Freunde treffen und es nimmt mir ja auch Zeit weg. Also ich finde, dieses Selbstoptimieren nimmt einen ja nicht nur Geld, sondern auch Zeit.
Total.
Und das war für mich so auch ein Punkt, wo ich mir gesagt habe, sind mir diese 50 Euro, kann ich die nicht besser irgendwie investieren? Weil 50 Euro, wie oft sagen wir, wenn wir mit einer Freundin unterwegs sind, das ist mir jetzt zu teuer. Aber das ist diese 50 Euro zu investieren in 2 gute Essen mit einer Freundin oder in der heutigen Zeit mit einem guten Essen.
Es kann ja auch mal Spaß machen. Wert. Ich glaube, man darf halt auch irgendwie mal entscheiden, Es ist cool, mal, weiß ich nicht, für einen Anlass das irgendwie machen zu lassen, aber das Maintainen von sowas finde ich einfach so nervig, weil man muss irgendwie dann weitermachen. Du hast dann irgendwie das Gefühl, ach, jetzt sind die Nägel rausgewachsen, jetzt möchte ich es nicht runternehmen, ich mache weiter und irgendwie hast du eh schon längst keinen Bock mehr drauf und es ist einfach so, irgendwie so eine komische Spirale und in der befinden sich halt leider immer sehr viel mehr Frauen wie Männer, weil einfach da uns sehr viel mehr Druck gemacht wird in die Richtung und ja nicht nur auch bei dem, sondern auch klamottenmäßig immer irgendwie das Gefühl zu haben, beim neuesten Trend mitzumachen, sonst fühlt man sich uncool. Das habe ich wirklich, das Gefühl habe ich, glaube ich, mit 20 wirklich das letzte Mal gehabt. Also mit Mitte 20 auf jeden Fall. Und danach war ich so, ist mir egal. Ich kaufe mir einfach Basics.
Mich und meine Taschen.
Ja.
Bestes Beispiel, oder? Bestes Beispiel.
Ja, magst du es erzählen?
Nee, ich besitze ja einige Designer-Handtaschen. Und die Sina schimpft mich jedes Mal, dass ich sie nicht trage.
Oder verkaufe.
Irgendwo hänge ich
die einmal damit gesehen, glaube ich, mit einer. Zweimal vielleicht.
Na, früher habe ich sie wirklich, also zum Beispiel meine Chloé-Handtasche, die damals so trendy war, du weißt schon, diese, wie hatten die Kassen? Die diese, jetzt eh wieder in ist, weil jetzt wieder dieser
Die mit dem Ring?
Ja, die mit diesen 2 Ringen. Nicht die, die vorne den Ring hat.
Ach so.
Sondern die mit den zwei Ringen. Wurscht.
Auf jeden Fall. Die Paddington?
Die hat anders geheißen. Irgendwie so flat. Na, wurscht. Auf jeden Fall hatte die damals jede Influencerin. Das ist so ein bisschen wie diese Jacquemus-Tasche jetzt gerade. Oder wie das Paddington vor ein paar Jahren noch war. Und ich hatte die natürlich dann auch. Und ich habe die mir mühsam von meinen hart verdienten Geld gekauft und ich war so stolz drauf. Also es ist eine beige Tasche, natürlich, weil was sonst?
Beige.
Also ein Ockerfarben war das bei mir und dann diese goldene ich war so stolz. Ich habe sie so oft und gerne getragen und es war halt so das It-Piece danach, was diese Gucci-Tasche, die jeder hatte. Und dann jetzt denke ich mir oft, ich habe so viel Geld für Sachen ausgegeben, die ich gemacht habe, ein bisschen um einfach dazu zu gehören, einem zu zeigen, ja, ich habe es auch geschafft. Es ist ein bisschen so sozialer Status.
Ja, voll.
Gleichzeitig auch zu zeigen, man ist Teil von dieser, man weiß, was in ist. Und wenn man mich aber, ich meine, meine eine Chanel-Handtasche habe ich komplett ruiniert, weil ich so viel feiern war.
Wirklich?
Mhm.
das sind aber wieder die besten Handtaschen, finde ich.
Ja, die ist aber wirklich ziemlich im Arsch. Aber da ist mir Wodka drüber geleert, Rotwein. Ich glaube, ich hatte auf dieser Tasche auch so einen Sex. Also wirklich, die Tasche
auf dieser Tasche.
Diese Tasche hat mehr erlebt als mancher Mensch. Nein, aber da habe ich mir dann auch wieder gedacht, so, es ist einfach ein fucking Alltagsgegenstand. Und ich habe zum Beispiel bei mir meine, es gibt schon Taschen, die, sage ich jetzt mal, ein bisschen teurer sind jetzt noch. Wo ich zum Beispiel, da habe ich eine Tasche, die ist von einem Handwerksbetrieb aus Portugal mit Lederverarbeitung. Die sind sehr, also das ist ein kleiner Betrieb gewesen und der war trotzdem etwas teurer. Und da finde ich, da ist mir das Geld lieber dem das zu geben, als irgendeinem Großkonzern trotzdem auf der anderen
ja,
Seite.
Ja, ich meine, du kennst mich, ich bin voll der Modeliebhaberin. Ich liebe diese Dinge, ja. Aber ich habe auch oft das Gefühl, also gerade High Fashion ist gerade so Fast Fashion worden irgendwie.
Ja, und jetzt zum Beispiel, du kennst mich, ich renne in meiner Uniqlo, ich glaube, weiß nicht wie viel Euro, 25, 20 Euro kosten die Taschen oder haben sie gekostet mal, jetzt sind sie sicher auch teurer. Ich renne mit der Tasche rum, ich war mit der Tasche in Indien, diese Tasche hat auch viel erlebt und irgendwie macht sie mich glücklich, weil einfach mein halbes Leben reinpasst. Mhm. Es ist einfach ein Kleidungsstück geworden.
Ja, ich glaube, man wird irgendwie ein bisschen weniger materialistisch, finde ich, wenn man älter wird. Das ist lustig, weil ich habe auch so den Peak gehabt, eigentlich so mit Anfang 30 sogar oder Ende 20, Anfang 30, aber wo ich mal richtig ein bisschen mehr verdient habe auch. Und dann habe ich also das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt so und so investieren. Ein paar Griffe waren sicher gut, die sind sehr gut im Wert gestiegen auch.
Ja.
Habe immer noch Freude daran, aber ich habe einfach so das Gefühl, ich muss jetzt diese Sammlung nicht nur krass arg erweitern irgendwie. Und man kriegt aber immer so das Gefühl.
Es ist nur Besitz.
Ja, voll.
Ich finde, das ist zum Beispiel das, was ich, und da können wir jetzt zum nächsten Punkt auch kommen. Beziehungen und Freundschaften sind mir mehr wert. Ich habe früher ganz oft mir Sachen gekauft für mich. Eben aus, sei es, musste nicht immer jetzt was Teures sein, aber zum Beispiel, ich habe sehr viel Geld in Klamotten ausgegeben.
Echt? Und hast du mal so eine Phase gehabt?
Ja, extrem. Extremst viel Geld ausgegeben früher mal.
Mitte 20 dann?
Mhm. Und halt auch natürlich dadurch, dass ich damals schon sehr viel, damals jetzt nicht mehr, aber sehr viel geschenkt bekommen habe, hatte ich einfach einen Berg an Sachen. Ich habe einmal mit einer Freundin ausgemistet und ich glaube, ich hatte so 30 Jeans oder so.
Wow.
Mhm. Also ich habe damals auch einen Blogbeitrag noch geschrieben, dass ich mir versucht habe, mein Glück zu kaufen. Weil es wirklich ich bin so ein bisschen in der Schiene gewesen, dieser, ich würde nicht sagen Kaufsucht, aber schon in dem Verhalten schon sehr stark.
Wirklich?
Mhm, vor allem was Klamotten betrifft, weil ich auch ganz oft, und ich meine, das ist vielleicht auch ein bisschen von der, sozusagen von der Diagnose Borderline auch kommend, diese Identitätsfindung so schwer getan habe. Zu wissen, wer bin ich und ich gefühlt jede Woche meine Persönlichkeit oder Identität irgendwo in einem anderen Ding gesehen habe.
Das kenne ich ja, das Gefühl ein bisschen, muss ich sagen, gerade beim Shoppen und bei Gewand. Mhm.
Ja, und ich meine, das wird ja durch Werbung nochmal stärker positioniert, sage ich mal, weil zum Beispiel, ich habe extremst viele weiße Leinenkleider damals gekauft, weil man hat so das Bild, man steht in der Provence, das Lavendelfeld und man selber und dieses weiße Leinenkleid und das hat überhaupt nicht zu meiner Lebensrealität gepasst. Jetzt bin ich froh über meine weißen Leinenkleider, weil ich sie hoffentlich bald tragen kann, wenn das Wetter noch wärmer wird. Aber ja, es ist halt so, ich habe so oft meine Identität gefühlt damit gesucht und versucht zu finden, indem ich mich, wie ich mich kleide.
Mhm.
Dadurch hatte ich sau viel Zeug. Und da habe ich dann irgendwann mal diesen Beitrag geschrieben und habe mich mit dem Thema einfach sehr stark auseinandergesetzt. Und ich bin noch immer nicht da, wo ich gerne wäre, was das betrifft, weil ich besitze nach wie vor sehr, sehr viel, weil ich trotzdem manchmal einfach verleitet bin und weil es einfach schwierig ist manchmal, dem zu widerstehen. Aber ich bin, was das betrifft, auch, ich habe da irgendwann mal gesagt, okay, ich gebe so viel Geld für mich selbst aus, sei es eben Klamotten, Nägel machen, whatever. Ich möchte dieses Geld eigentlich nicht nur in mich investieren, sondern in Freundschaften. Und da war mir eigentlich wichtig, zum Beispiel mit Freunden essen zu gehen und eben nicht Freunden zu sagen, ich habe kein Geld.
Mhm.
Weil ich finde, das ist manchmal so, es klingt so gemein, aber du siehst ja dann bei Leuten, die machen das volle Hobbyprogramm durch und sagen dir dann, wenn du fragst, so, hey, wollen wir mal essen gehen? Na, ich habe kein Geld.
Mhm.
Und dann denke ich mir oft so, naja, du hast das schon, aber du hast das nur für dich.
Ja, diese Friendflation, glaube ich, ist schon ein bisschen ein Thema, gerade kohletechnisch, dass man einfach dann auch oft das Gefühl hat, in der heutigen Zeit kann man nicht mehr mit Freunden so richtig ja, essen gehen, was trinken gehen. Ich habe auch eine Freundschaft, die wegen sowas eigentlich ein bisschen in die Brüche gegangen ist.
Und das ist aber so nervig, finde ich, weil ich denke mir dann zum Beispiel, für mich war der Punkt dann da, ich investiere in Beziehungen und das ist etwas, was ich auch in den 30ern hatte und auch anscheinend viele Lausches, weil sie haben es auch genannt, dieses ausgewählte Freundschaften, die nicht sozusagen mit den Schulfreundinnen sein müssen.
Mhm.
Und ich meine, ich bin nach wie vor mit einer Schulfreundin sehr gut befreundet, aber dieses Gezwungene,
ja.
Man muss so und so viele Freunde haben, es müssen das sein, ich finde, das hat sich so verändert.
Ja, voll, bei mir verändert sich das jetzt auch gerade wieder sehr stark.
Echt?
In dem Moment, ja, voll.
Wie siehst du da jetzt einen aktuellen Stand der Dinge?
Ich habe auch sehr viele Freundschaften, glaube ich, mitgenommen, wegen früher. Mhm. Und irgendwie habe ich schon gemerkt, es hat sich einfach jetzt in den letzten 3-4 Jahren bei allen viele verändert. Und wenn sich Dinge einfach nicht mehr natürlich anfühlen, dann soll man es einfach bleiben lassen. Dann ist man irgendwie mal durch für Zeit. Und ich merke einfach, ich bin auch eher Kategorie, ich habe mir immer sehr viel angetan für alles und jeden und für jeden Geburtstag und ich schaffe es zeitlich einfach auch nicht mehr. Und ich merke einfach, ich mir laugen Verpflichtungen wahnsinnig aus und ich habe letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen Burnout-Gefühl gehabt, dass ich einfach zu viel, zu krass mache und einen zu vollen Zeitplan habe. Und ich denke mir so, es ist okay, wenn es mal eine Zeit nicht geht oder wenn man nicht die Energie hat.
Ja, ich finde halt zum Beispiel, was das Thema Freundschaften betrifft, auch so der Punkt so, mir ist lieber, ich habe so eine Handvoll gute Freunde,
ja.
Und da bin ich aber auch wirklich dabei.
Ja.
Ich merke das da zum Beispiel auch immer bei so Themen wie Geburtstag oder jetzt die Babyparty, dass mir das sind zum Beispiel, ich finde, bei mir war dieses Jahr mein Geburtstag einfach mir nicht so wichtig. Aber zum Beispiel, ich habe mir dann überlegt, okay, wen möchte ich alle dabei haben, was ist mir wichtig und zum Beispiel mit den Leuten, die, wo ich merke, weil mein Ding war ja, dass ich jeden gesagt habe, so, ich will wieder Zeit mit euch haben statt Geschenke oder irgendwas oder eine Party, was nur Stress bedeutet. Und ich bin draufgekommen, es sind ja dann doch immer die gleichen Menschen, mit denen man dann was macht.
Ja.
Also das ist ja dann gar nicht so abhängig davon. Und das hat mir aber auch wieder gezeigt, so, ich konzentriere mich auf die Menschen und von denen, bei denen gebe ich auch mehr. Also da gebe ich auch mehr Zeit, da gebe ich auch, wenn da was ist, bin ich mehr da, als mich immer in diesen leichten Verbindungen zu viel zu investieren.
Ja, und da wenn du irgendwie das Gefühl hast, wir sind schon so lange befreundet, das ist aber so dieses, ja, was man halt schon investiert hat und man möchte es nicht verlieren, die Freundschaft geht schon so lange. Ich habe das jetzt auch so ein bisschen aufgehört, weil ich mir auch denke, ich habe eigentlich immer alte Freundinnen auch immer regelmäßig zum Essen eingeladen und solche Dinge und das ist auch nicht günstig, irgendwie da jedes Mal das ärgste Menü zu zaubern und teilweise sind die Leute halt einfach erstens mal zu spät gekommen, haben oft nicht einmal irgendwie ein Gastgeschenk mitgebracht. Best Case war ja, bestes Beispiel war zum Beispiel bei dem Geburtstagsfest von meiner Tochter. Eine kommt halt ohne Geburtstagsgeschenk, ohne Erklärung. Und dann denke ich mir, okay, ist mir schon klar. Wir machen ein Menü mit Buffet und Tralala und Free Drinks und es schafft halt eine erwachsene Frau nicht einmal, dass sie halt ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter mitnimmt.
Ja.
War keine Last-Minute-Einladung. Und ich bin da gar nicht, jetzt wegen dem Materiellen, darum geht es mir gar nicht. Ich finde es einfach
die
irgendwie.
Geste.
Genau.
Es ist die Geste.
Ja.
Aber das meine ich. Es geht ja dann nicht um das Materielle.
Mhm.
Auch zum Beispiel, was diese Sachen, zum Beispiel das Erscheinen.
Ja.
Alleine dieses nicht zu spät zu kommen,
ja,
zu Veranstaltungen,
nicht
Termine dauernd hin und her zu schieben. Das hat zum Beispiel etwas, was ich einfach gemerkt habe, wenn ich die Tendenz dazu habe, Sachen dauernd zu verschieben,
ja,
dann ist es vielleicht nicht die Freundschaft, die ich mit dieser Person gerade führen kann.
Ja, voll. Also das finde ich ja, diese ewige Schieberei von Terminen. Ich meine, das hat natürlich immer jeder seine Gründe, aber wenn man nur das Gefühl hat, man muss das jetzt irgendwie nur wegen der alten Zeiten machen, boah, ich weiß nicht. Also ich fahre jetzt auch die neue Variante, dass ich mir denke, ich schaue einfach, mit wem fühlt sie es natürlich an und mit wem verbringe ich gern Zeit auch. Und auch ungeschminkt und entspannt und gechillt und nicht nur auf so blöde Abendtermine mit 2 Stunden anberaumt. Irgendwie, das sind Business-Termine für mich. Und ich habe das schon auch mit Freundinnen in den 20ern, habe ich das oft so gehabt, so diese Afterwork-Lunches und nur bis 9, weil danach macht man nur was anderes. Das kann auch mal lustig sein und ja, sicher, passt schon, kann man schon mal machen. Mhm. Aber wenn das irgendwie, wenn der halbe Terminkalender nur so aussieht, also ich finde, mir laugt sowas sehr aus. Mhm. Gerade soziale Verbindungen, die mir eher nicht viel geben, sondern mir einfach mehr Energie kosten. Mhm. Und auch das Gefühl, halt ständig irgendwie diese Termine einhalten zu müssen, finde ich sehr anstrengend. Deswegen schaue ich da halt nur mehr auf meine Energie.
Du hast jetzt einen wichtigen Punkt auch gesagt, der uns zu unserem nächsten Themenschwerpunkt führt sozusagen, was die 30er besser macht als die 20er. Und zwar die mentale Gesundheit.
Mm.
Und ich glaube, da spielt das, was du gerade gesagt hast, auch voll rein. Diese Gelassenheit, Dinge nicht immer so durchbeißen zu müssen.
Ja, wie zum Beispiel
diese Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke, diese Terminkalenderfülle, sondern wirklich zu schauen, okay, was sind die Sachen, die mir gut tun und davon mache ich mehr und den Rest lasse ich mal aus oder gibt es weniger. Was ich persönlich als sehr für mich besser empfinde, ist meine Emotionsregulierung.
Mhm.
Weil ich finde einfach, man nimmt auch nicht mehr alles so persönlich.
Ja, voll. Das wird auf jeden Fall besser. Und ich glaube, dass das einfach auch damit zu tun hat, dass einfach eine gewisse... Also ich habe manchmal schon das Gefühl gehabt, ich bin auch irgendwie Testosteron gesteuert gewesen. Oft so extrem wütend worden schnell oder sehr beleidigt und so. Und das ist irgendwie vorbei. Also... Mhm. Das passiert mir kaum noch.
Mhm.
Und ich glaube, dass das schon besser wird in den 30ern, weil man einfach gechillter wird und weil man sich einfach denkt, so what. Aber ich finde, man macht irgendwie die Rechnung mehr dieses, also man fragt sich irgendwie mehr, lohnt es sich wirklich, dass ich mich da jetzt drüber aufrege oder lasse ich den Kelch einfach irgendwie an mir vorübergehen und sage, ja, ja.
Oder was regt einen auf?
Was regt einen überhaupt auf, ja.
Was mich zum Beispiel auch voll verbessert hat, finde ich, ist die Sexualität.
Mhm.
Also das hat auch ein Lauschi geschrieben, der Sex wird besser, man redet offener miteinander, der gegenseitige Respekt nimmt zu. Und das fand ich, fand ich interessant, weil ich habe auch da oft das Gefühl gehabt, dass in den 20ern man nicht immer von seinen Dating-Partnern so respektiert worden ist.
Mhm.
Also ich habe schon noch dieses Gefühl, dass mir früher auch das Außen wichtiger war.
Mhm.
Jetzt ist das so mein innerer Kreis mir wichtiger, aber gleichzeitig begegne ich meinem den äußeren Kreis, also der Gesellschaft, mit mehr Respekt.
Ja, voll. Also das stimmt. Das stimmt. Also ich glaube, man ist weniger so haut drauf, wie in der Sturm- und Drangzeit in den 20ern.
Voll.
Und auch sicher weniger frech, glaube ich. Was nicht immer schlecht, nicht immer gut ist wahrscheinlich. Manchmal wird ein bisschen mehr frech sein, nicht schaden.
Mhm.
Aber ich finde, man hat einfach die Dinge so ein bisschen mehr, man sieht das ein wenig klarer. Und man ist jetzt, man ist respektvoller, das auf jeden Fall. Aber ich finde, man kann auch gut Nein sagen.
Wir haben noch 2 Punkte offen und sie sind relativ kurz. Und sie sind noch, der letzte Punkt ist eigentlich sehr zusammenfassend. Aber der eine Punkt ist nämlich auch spannend, nämlich mehr Orientierung im Leben. Man weiß, was man will und was man nicht mehr möchte und wohin man geht.
Ja, ich finde das, bei mir ist es
wohin
so,
wohin man geht nämlich.
Wohin man geht, sollte man meistens wissen, es wäre vom Vorteil. Aber ich glaube,
die Klarheit ist mehr da.
Die Klarheit kommt bei mir, glaube ich, jetzt wieder.
War die nicht so klar? Ich glaube so vielleicht ist, weißt du, was ich mir mal gedacht habe bei der ganzen Umfrageaktion nämlich auch, ob man das, man muss das eigentlich ein bisschen differenziert auch sehen, wann zum Beispiel, weil viele von denen, die uns schreiben, haben ja zum Beispiel auch keine Kinder oder so.
Ja, ich finde, ein Kind verwirrt dich schon nochmal sehr, habe ich sicher nicht immer gewusst, wo ich hingehe, im wahrsten Sinne und im übertragenen.
Na, ich finde halt, dieses Thema ist halt sehr auch aus vielleicht einer, das muss man von verschiedenen Perspektiven, weil ich glaube, jemand, der mit 25 vielleicht schon Kinder hat oder so, geht ganz anders mit seinen 20ern um als jemand, der
bestimmt
30, 35 ist und keine Kinder hat.
Das bestimmt auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich geht man auch noch weniger verkopft an die Dinge heran, was ja auch wieder ganz gut ist.
Mhm.
Aber es stimmt, ich glaube, man hat schon mehr klar. Also Klarheit und klar. Man kennt es irgendwie generell ein bisschen besser aus. Man weiß, was wichtiger ist und was unwichtiger ist, was man weglassen kann. Das ist, glaube ich, eigentlich ist das wirklich wichtiger im Leben, dass man lernt, zu was man ja und zu was man vor allem nein sagt.
Mehr Fokus, mehr Prioritäten. Weil ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel meine Prioritäten haben sich auch jetzt die letzten 3 Jahre über verändert. Eine Zeit lang habe ich mich noch auch sehr stark so an den Freundschaften orientiert.
Mhm. Ich kann mich auch erinnern bei dir, war das mal eine sehr starke Phase.
Ja, und nicht nur wegen, sondern ich wollte auch damals, ich war da zwar in einer Beziehung, aber ich habe da auf Biegen und Brechen versucht, das nicht so einfallen zu lassen, dass das mir nicht mehr, also ich mir habe ja leider durch eine toxische Beziehung einfach mal sehr Freundschaften verloren.
Mhm.
Und da ist mir einfach, das will ich nie wieder in meinem Leben. Und da ist mir aber trotzdem jetzt klarer geworden, also das habe ich dann wirklich als Priorität gesehen, wie wichtig mir Freundschaften sind, weil es kann nicht nur, und das hast du in einer anderen Podcast-Folge so schön sein, der Partner alles erfüllen.
Mhm.
Und trotzdem hat sich trotz all dem in den 3 Jahren nochmal vieles getan, wo ich mir erkannt habe, ich habe auch an Freundschaften festgehalten, die mir gegenüber aber trotzdem nicht das eigentlich, also ich glaube, dass die sich trotzdem, wie soll ich das nett umschreiben, ohne gemein zu werden, dass die sich trotzdem von mir sehr viel mehr genommen haben, mhm, als ich von ihnen bekommen habe.
Mhm.
Und das musste ich vor allem im letzten Jahr nochmal klar realisieren, dass da ich da teilweise auch an Freundschaften festgehalten habe, und das hast du eh auch vorhin gesagt, von denen man vielleicht vor ein paar Jahren eine gute Zeit hatte, mhm, und dieses Bild trotzdem noch festhalten
das
wollte.
Das Bild revidieren ist voll aufwendig, finde ich. Dauert das ja lange.
Und man erkennt es oft dann im Bruch, erkennt man eigentlich, und das sagt man ja auch, in Trennung zeigt sich das wahre Gesicht.
Mhm.
Und das heißt, da ist nochmal wieder klarer und bewusster geworden.
Ja, voll.
Also ich habe letztes Jahr 3 Freundschaften beendet. Also nicht ich selber persönlich, sondern es ist einfach zu Ende gegangen. Und bis auf einer Person, wo ich sage, da finde ich es irgendwie schade, dass das mit reingespielt hat, weil ich fand das da nicht ganz so, da fand ich es irgendwie schade, weil das nicht ganz, glaube ich, ganz so gewollt war von unseren beiden Seiten. Was echt, ja, musste sein irgendwo.
Mhm.
Ja. Und jetzt zum Beispiel sind Freundschaften nach wie vor Priorität in meinem Leben, aber es ist eine ganz andere.
Mhm.
Sie ist nicht mehr so, auch so, dass ich so das Gefühl habe, ich muss dauernd für die da sein.
Na, das ist glaube ich, ein bisschen ungesund. Also es sollte ja was, ein Verhältnis sein, das natürlich besteht und nicht immer.
Wie viel ich telefoniert habe mit dieser einen Person, die mich immer mit ihrem Liebeskummer zugehäuft hat. Und dann, ich war wieder Telefonseelsorge.
Ja.
Und was habe ich zurückbekommen, wie ich getrennt worden bin? Nicht einmal, dass man mich angerufen hat.
Ja, ich glaube, das lernt man auch irgendwie mit zunehmendem Alter, dass man auch diese Rechnung nicht mehr so sehr macht, weil es einfach auch nichts bringt. Also wenn du das Gefühl hast, ich muss halt auch ständig die Rechnung aufmachen bei Leuten.
Die Rechnung habe ich erst im Nachhinein aufgemacht. Das ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden. In dem Moment war ich nur so enttäuscht, dass mir, also das ist
da gar nicht aufgefallen.
Mhm. Weil du gibst ja, ohne dass du überlegst, was du bekommst. Also zumindest war das damals so. Und dann, wo ich irgendwie gedacht habe, so, ich sitze da allein da und es geht irgendwie, kommt da nichts, dann habe ich angefangen zu überlegen.
Mhm.
Und das war eigentlich der Anfang vom Ende.
Ja, verstehe.
Und dann habe ich das erkannt. Aber um zum letzten Punkt zu kommen und ich glaube auch zu dem Punkt, der alles verbindet, man hat einfach eine stärkere Verbindung zu sich selber.
Mhm.
Und da hat ein Lauschi geschrieben, ich bin jetzt einfach mehr bei mir selbst. Ich erkenne meine Bedürfnisse besser und das ist eigentlich auch die Essenz der 30er. Ich bin bei mir, weniger im Außen. Ja.
Ja, das stimmt.
Kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich meine, ich habe auf meinem Instagram-Profil auch den Spruch, das Leben ist zu schön, um Angst zu haben.
Mhm.
Und ich glaube, das kann man sich für jedes Jahrzehnt mitnehmen.
Voll, auf jeden Fall, ja. Na, die 30er sind super. Ich finde, man braucht überhaupt keine Angst davor haben.
Aber ich finde es lustig, dass so viele, vor allem in den Endzwanzigern, so viel Angst haben.
Also jetzt mit den 30ern mittendrin würde ich sagen, also die 20er waren cool und lustig und frei und ich war jeden Tag gefühlt auf einem anderen Festival irgendwie. Aber die 30er haben schon mehr Substanz. So in dem Sinne auch Weiterentwicklung, Dinge erkennen, verstehen. sich selber verstehen oder einmal sich selber ein bisschen, sich selber korrigieren lernen. Ah, das ist auch, finde ich. Sonst hat man immer sehr viele Fehler im Außen gesucht und irgendwie denkt man dann, ja, was war jetzt da eigentlich mein, was habe ich dazu beigetragen? Und ich finde das für einen selber schon sehr
das ist
cool,
so schön,
wenn man diese Dinge checkt.
Das ist was gut, was du sagst gerade, diese Anteile so bei sich selbst auch mehr zu erkennen. Was sind meine Anteile?
Ja, weil immer die
Anteile?
Schuld im Außen suchen, finde ich halt auch echt, ich meine, es ist einfach und es ist auch vor allem immer sehr einseitig. Und ja, ich finde, die Arbeit passiert ja dann auch nicht wirklich, dass man dann vielleicht denkt, warum, immer stellt man sich die Frage, warum falle ich immer auf dieselben Typen rein? Warum passiert das in Freundschaften immer nur mir? Und ich glaube, wenn man dann halt erkennt, dass man sich halt oft diese Leute aussucht oder sich aussuchen lässt, ein bisschen, das gibt einem schon wieder sehr viel Macht und Handhabe in Beziehungen. Und ich glaube, das ist wichtig zu erkennen, dass man immer, immer irgendeinen Ort von Entscheidungsmacht hat.
Ja. Und das darf man immer wieder auch sich bewusst werden. Das ändert ja nicht nur mit den 30ern, dass man denkt, okay, jetzt kann ich mich drauf ausruhen, jetzt habe ich es gelernt. Sondern ich finde, das lernt man immer und immer wieder in den verschiedensten Aspekten.
Voll.
Also ich finde, am Anfang 30 habe ich da sehr viel in Beziehungsthemen reingesteckt und gelernt. Und ich bin sehr dankbar darüber, weil das mich auch mir erkennen habe lassen, welche Probleme ich da oft verursacht habe. Dann kam auch wieder für mich eben diese Phase eben vom letzten Jahr, wo ich viele schon langjährige Freundschaften beendet habe, weil ich einfach gemerkt habe, das sind Energiesauger, das und ich bin leider, und das nehme ich mich nicht raus, ich bin ein Mensch, der da gefallen möchte.
Mhm.
Ich höre da lange zu und bin sehr da, weil ich dann das Gefühl habe, dann werde ich gebraucht, dann werde ich nicht so schnell ersetzt.
Mhm.
Und da habe ich mir auch gedacht, weil zum Beispiel die Freundschaft, die sich bei mir am längsten hält, ist die, die auch am wenigsten eigentlich von mir braucht.
Ja, voll. Ja, deswegen hält es ja auch so lang. Ja, es ist halt irgendwie
weil
so,
es kein,
ja.
Kein, wie nennt man das so, sie erfüllt keinen richtigen, sozusagen, unter Anführungszweck.
Ja.
Also man hat es nicht so in so, ich muss gefallen.
Es läuft schön nebenbei mit.
Ja,
ja.
Das ist schon krass.
Wie unser Podcast wahrscheinlich bei einigen Lauschis gerade. Das ja. Interessiert mich immer so, wann hört es uns ihr? So beim Staubsaugen, beim Laufen?
Ich kriege immer die Rückmeldung beim Autofahren.
Beim Autofahren.
Ja.
Voll also, schön.
Ich höre Podcasts ja immer beim Einschlafen, beim Duschen, beim Kochen, beim Putzen. Wenn ich es ganz weird finde, was mir unser Lauschi geschrieben hat, sie hört uns beim Sex. Das kann ich mir noch immer nicht
auch
vorstellen.
Auch im Schlafzimmer mit dabei. Diese Couchgeflüster.
Uns gibt es ja schon ewig.
Ja, stimmt.
2019.
Wahnsinn.
7 Jahre.
Mhm.
Mehr. Wie zählt man eigentlich? Doch, 7 Jahre sind es.
7 Jahre sind es jetzt?
Ja. Also 2000, auf 19,
was haben wir eigentlich für Jahr?
2026, Schatzi, bitte. Also 6 Jahre seit Corona und ein Jahr davor.
Mhm.
Das sind 7 Jahre.
Na, Wahnsinn. Mir ist jetzt mal Lauschi angesprochen.
Mhm.
Beim Ostermarkt in Schönbrunn. Grüße gehen raus, voll süß. Hört uns auch schon 3 Jahre. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben.
Schickt uns vielleicht eure Themenwünsche, Anregungen und natürlich freuen wir uns über cute Bewertungen
und Kommentare.
Yes, und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.